Heute ist mein Thema, Jesus ist genug. Oder bei Jesus hast du mehr als genug. Bei Jesus werden wir die Fülle genießen. Das Bleiben ist deine Treue. Egal was passiert, egal was kommt, egal wie die Welt sich entwickelt. Ich weiß, bei dir habe ich alles, was ich brauche. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Und nicht nur das Leben, sondern das ewige Leben, das endlose Leben, das bleibende Leben. Jeder, der Gott vertraut und auf ihn hofft und Jesus angenommen hat. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Halleluja. Ich lade dich ganz herzlich ein für Mittwoch. Ein gutes Thema, Jesus und seine Engel. Ja, er sagt, ich könnte eine Legion von Engeln anfordern, aber das mache ich jetzt nicht. Diese Engel sind für uns da, glaube ich das. Die schickt er dann zu uns. Er wird seinen Engeln befehlen, dass sie sich um die lagern, die ihn fürchten. Jesus und seine Engel, was machen die? So. Er, und nur ein einziger Engel stärkte Jesus im Garten Gethsemane, damit er den Weg zum Kreuz vollenden kann. So, Jesus und seine Engel wird das Thema sein. Am Freitag wird das Thema sein, ein bisschen böse, der Geist des Teufels. Es gibt einen Geist Gottes und es gibt einen Geist des Teufels. Und dieser Geist des Teufels, der wandert durch die Völker, durch die... Guck mal jetzt, die Leute spielen Fußball und was machen sie beim Fußball? Die schlagen sich tot bald. Und raufen und toben und so weiter, anstatt dass man ein Spiel hat und das Leben genießt und sich was Schönes macht. Nein, da tobt man und schlägt man sich. Das ist der Teufel, der Geist des Teufels. So, und der regiert überall in Altstädte, also in Gegenden, wo Menschen schon Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende leben, da wütet dieser Wüterich, denn er kennt sich da aus und entfaltet sich. Also über diesen Geist des Teufels werde ich sprechen. Und wie wir sich schützen und schützen kann. Am Samstag wird das Thema sein, Jesus bringt uns die totale Befreiung. Also als Alternative, Jesus. Du hast bei Jesus alles, was du brauchst. Deshalb suche Jesus und sein Licht. Alles andere hilft dir nicht. Das ist die Botschaft von Kirchenvater Augustinus. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Jesus kam als ein Armer. Jesus kam als ein Schwacher. Jesus kam als, ein Nobody, kein Platz in der Herberge und so weiter. Er kam hier auf diese Welt als nichts, um dich und mich reich zu machen. Er verließ die ganze Herrlichkeit, verließ den ganzen Himmel, verließ die ganze Größe und kam hier unten. Er wusste nicht einmal, wo er sein Haupt hinlegen sollte. Aber jetzt hat er gesagt beim Weggehen, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Verstehst? Obwohl er selber nichts hatte. Jesus wurde arm für dich und mich. Alles, was Jesus war, was er tat, das ist ja unheimlich. Dieser Nobody, dieser Niemand, und du sollst ihn Jesus nennen, was die Engel sagten zum Josef. Dieser Jesus, dieser Nobody, der hat so viel getan, dass die Bücher dieser Welt nicht fassen können. All das, was er getan hat, steht ja im Johannesevangelium. Also alles, was er gewirkt hat, was er gesagt hat, wie viele Predigten wurden über seine Predigten gehalten. Die Bergpredigt zum Beispiel, die ist unerschöpflich. Und vieles andere mehr. Die Welt kann die Bücher nicht fassen. Jesus ist die Fülle. Weißt du, wenn wir sagen, all die Fülle ist bei dir oder in dir, Herr Jesus, dann muss man das auch wirklich definieren. Was ist das wirklich? Wie sieht diese Fülle praktisch aus? Und ich möchte heute Morgen mit Gottes Hilfe und der Hilfe des Heiligen Geistes probieren, einfach die Größe Jesu, die Fülle Jesu, den Reichtum Jesu einfach ein bisschen zu skizzieren mit Bleistift, mit meiner Stimme. Einfach skizzieren, was Jesus ist. Er erniedrigte sich, um Menschen zu erhöhen. Er wurde ein Diener, ein Knecht, ein Sklave, hat die Füße den Leuten gewaschen, seinen Jüngern, sogar dem Verräter Judas. Weißt du, er hat keinen Unterschied gemacht zwischen den Menschen. Er liebt die Menschen und arbeitet für die Menschen, hat alles getan, was er konnte. Er wurde schwach, um uns stark zu machen. Er wurde schwach, niedrig, arm, krank. Geschlagen, er wurde geschlagen, damit wir in seine Wunden geheilt werden. Weißt du, wir müssen auch die Wunden Jesu sehen. Wir sehen nur den siegreichen Jesus. Jesus wurde krank und schwach und arm, verwundet, verletzt, eine Dornenkrone aufgesetzt, damit du und ich eine goldene Krone tragen eines Tages und im Leben sind, in der Fülle sind. Johannes 12, Vers 32. Und er sagte, wenn ich erhöht werde, werde ich euch alle zu mir ziehen. Manche Leute denken, wenn ich am Kreuz hänge, er war auch nur vielleicht einen Meter höher. Aber das reicht nicht aus, denn das war nur der Anfang. Seine Erhöhung war, als er aufstieg zum Vater, als er heimging, uns eine Stätte zu bereiten und für uns zu beten, dass der Heilige Geist kommt. Dann werde ich alle zu mir ziehen. Und was jetzt passiert ist, Jesus segnet die Menschen, Jesus zieht die Menschen zu sich. Er ist von der Erde erhöht, ist beim Vater im Himmel, steht zur Rechten der Majestät Gottes. Und wenn du ihn anschaust, dann ist egal, was du durchmachst, selbst wenn du voller Beulen bist und voller Geschwüre bist und so weiter, dann strahlst du wie ein Engel. Das klingt komisch, was ich sage, aber Stephanus hat es erlebt. Er sah Jesus stehen zu der Majestät Gottes und das war vollkommen genug. Jetzt kann ich sterben. Oder als dieser Simeon und Hanna im Tempel Gott begegnen, oder begegnen Gott in einem Baby, in einem kleinen Jesuskind, als die Mutter Maria das Kind zur, ja, zur Beschneidung bringt, als er das erlebt und sagt, jetzt kann ich sterben, jetzt kann ich heimgehen, denn meine Augen haben meinen Heiland gesehen. Du siehst, er hat in Jesus, in diesem kleinen Jesus, die Größe Gottes gesehen. Oder die Weisen aus dem Morgenland, die kamen und wir haben seinen Stern gesehen. Guck mal, die kamen, ein Kind anzubeten. Die kamen, um hier, die wussten gar nicht, was da passiert. Die dachten, sie werden einen großen König treffen, mit Glanz und Gloria, verstehst du, und Pauken und Trompeten. Nein, sie haben einen Stall gefunden und in diesem Stall haben sie ein Baby gesehen. Und sie haben ihr Herz aufgetan, ihre Schätze aufgetan und sie haben den angebetet. Du siehst, Jesus hatte eine Ausstrahlung gehabt. Auch als noch nicht Gesalbter, als noch nicht als Meister und Lehrer und Rabbiner und Messias, nein, schon als Kind. Wir haben ihn gesehen, wir haben gehört und betastet und was weiß ich, was da alles war. Und durch die Himmelfahrt, durch die Auferstehung ist Jesus erhöht und jetzt zieht er alle zu sich und jeder findet, was er braucht in Jesus. Jesus ist so etwas, wie das Manna damals war. Das Brot des Lebens, also was die Israeliten gegessen haben, da waren Vitamine drin, da waren Mineralstoffe drin, da waren alle Antikörper-Dinge, was der Körper braucht, um zu leben. Da war kein Kranker und kein Gebrechlicher unter ihnen. Und das Manna konnte man kochen, das Manna konnte man braten, das Manna konnte man roh essen. Verstehst du, das war vielseitig verwendbar. Und genau das ist Jesus. Jesus ist vielseitig verwendbar. In meinem Namen. Was hat er dann gesagt? In meinem Namen werdet ihr Teufel austreiben. In meinem Namen werdet ihr auf Kranke die Hände legen. In meinem Namen werdet ihr in anderen Sprachen reden. In meinem Namen, wenn ihr was Giftiges trinkt, wird es euch nicht schaden. Verstehst du? Vielseitig verwendbar. Und glaub mir, heute Morgen, ich will dir einfach Jesus groß machen. Der Herr möge mir helfen, dass du begreifst, Jesus ist für alles verwendbar. Für Zahnschmerzen, für irgendein kleines Zipperlein, Jesus ist für alles verwendbar. Für finanzielle Nöte, wenn du Schwierigkeiten hast, rufe mich an. Guck mal, was hat Jesus alles getan? Der hat Leute versorgt, da mussten sie Jünger, da kommen welche Pharisäer und sagen, ja, zahlt euer Meister auch Kirchensteuer? Oder zahlt er die Steuer überhaupt? Zahlt euer Meister Steuer? Dann sagt der Herr zu Petrus, Petrus, geh ein bisschen angeln und den ersten Fisch, den du fängst, mach das Maul auf und den Groschen, das du da findest, das war ein Denar aus der Makkabäerzeit, das bezahlst du für dich und mich. Für dich und mich bezahlst du die Steuer. Du siehst, wie der Heiland war. Der Herr Jesus wusste sich immer zu helfen. Er ist mehr als genug, das ist meine Botschaft. Wenn ich erhöht werde, werde ich euch alle zu mir ziehen. In Kolosser Kapitel 2, Vers 9 geht's weiter. Ich möchte, dass du diese Fülle entdeckst. All die Fülle ist in dir. Wir werden nachher am Schluss diesen Chorus singen und vielleicht mehrmals singen und einfach uns vergegenwärtigen. All die Fülle ist in dir. Kolosser 2, Vers 9. In ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Da musst du nur zupacken. Da musst du nur hingehen und dir abholen. In ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Wenn du was brauchst, geh zu Jesus und hol es bei ihm ab. Es liegt bereit. Im Angesicht deiner Feinde deckt er den Tisch. Weise Menschen suchen ihn und finden alles in ihm, was sie brauchen. Wir singen in einem Lied, welch ein Freund ist unser Jesus. Und dann singen wir dort in der dritten Strophe, glaube ich, er ist für uns Priester, König und Prophet. Der ist alles, was du brauchst. Der ist König, der ist Priester und der ist Prophet. Also, und weise Männer haben alles in Jesus gefunden. Ihr ganzes Heil, ihr ganzes Glück. Die großen Männer, reiche Männer, die haben alles verlassen, die haben alles stehen gelassen, sind Bettler geworden, Bettlermönche, sind durch die Lande gezogen und sie haben nur Jesus haben wollen. Nur, dass ich dich begreife, dass ich dich erkenne. Das ist mein Glück und meine Freude, haben sie immer wieder gesagt. So, sie haben alles verkauft, verschenkt, verlassen. Sie haben sogar ihr Leben dran gegeben, sogar als Märtyrer. Das wäre doch nicht so verrückt. Aber sie haben alles getan, um ihn zu gewinnen. Die haben gesagt, also, er ist wert. Er ist würdig. Sie ließen zu, dass man ihnen alles nimmt. In der Reformationszeit hat man gesagt, Mann, Weib, Kind und Kegel oder Haus und Hof, verstehst du, können alles nehmen. Aber meinen Herrgott lass ich mir nicht nehmen. So, die ganze Kirchengeschichte ist voll von Menschen, die immer was in Jesus gefunden haben und von Jesus fasziniert waren, berauscht waren, glücklich waren, überglücklich waren. So wie gestern im Hohen Lied wir das betrachtet haben, Braut und Bräutigam. Die Braut, wo ist mein Meister? Wo ist mein Bräutigam? Wo ist mein Liebhaber? Wo ist er? Verstehst du? So suchten die Menschen wie irre durch die Lande, suchten sie den Herrn, auch die Apostel. Sie verließen alles sofort, als Jesus ihnen begegnete dort am See Genezareth. Petrus, ihn angeguckt, und Petrus lässt alles stehen und legen den Vater stehen, die Frau stehen, das Geschäft stehen und folgt Jesus nach. Oder auch die anderen. Sofort verließen sie und folgten ihm nach. Dann fragt man sich, wer hat das gemacht? Heute musst du die Leute überreden und große Versprechungen machen, Karriere versprechen. Aber Jesus hat ihnen genau das Gegenteil versprochen. Tod und Schwierigkeiten und Märtyrium. Und sie haben alles verlassen und sind ihm gefolgt. Die haben nicht einmal gewusst, wo er wohnt. Und sind trotzdem ihm nachgefolgt und mit ihm zusammen gewesen, 3 Jahre lang, und von ihm gelernt. Jesus war für sie alle mehr als genug. Halleluja. Mehr als genug. In ihm hatten sie alles, was sie suchten. Da fragte Herr Jesus doch einmal die Jünger so nebenbei, habt ihr je Mangel gehabt? Und er sagte, nee, wir wissen gar nicht. Wir haben zwar nicht immer Kuchen gehabt, wir haben manchmal die Ehren ausgerauft. Wir haben manchmal vielleicht Sauerampfer essen müssen oder was weiß ich, steht nicht in der Bibel. Aber ich sage das nur. Also es ist nicht immer auf der großen Halleluja-Höhe gewesen, aber wir haben keinen Mangel gehabt. Und wenn es Not an Mann war, hat er die Brote genommen, vermehrt und Tausende gespeist. Wir haben keinen Mangel gehabt. Das bisschen, wenn der Magen mal ein bisschen geknurrt hat, weißt du, einen Tag mal nichts gegessen, da ist noch keiner gestorben deswegen. So, sie waren gut versorgt beim Herrn Jesus. Und sogar der Petrus, der hat den Herrn verlassen und seine Schwiegermutter hat Kopfschmerzen gehabt, Fieber. Und dann kommt der Heiland und legt die Hände auf und was passiert, die wird geheilt. Du siehst, es ist gut, wenn man Jesus mit sich hat. Natürlich auch schwierig. Auch problematisch, wenn du Jesus einladest, kriegst du auch Probleme. Nicht nur Herrlichkeiten und Segnungen, ich warne euch. So viele Menschen sind ahnungslos, sie nehmen Jesus auf, aber die wissen gar nicht, was da passiert. Du nimmst den König aller Könige, den Herrn aller Herren auf, das ist großartig. Aber wenn du Jesus aufnimmst, du nimmst auch die Gemeinde auf. Ich denke nur, das erste Wunder, was in Kana passierte, dann macht dieser Nathanael ein Angebot, Jesus, komm du doch zu meiner Hochzeit. Nimmst du die Einladung an und er kam zu seiner Hochzeit. Und was ist passiert? Da bringt der Herr Jesus vielleicht 15, 20 Leute mit. Und Petrus und Johannes, die essen sehr gut und trinken. Und weißt du, was passiert ist? Plötzlich geht ihnen der Wein aus. Sie haben sich verrechnet. Und es ist gut, wenn wir Jesus haben, wenn wir uns verrechnet haben. Wenn wir irgendwie daneben lagen und uns verschätzt haben. Und die Mutter Maria wusste, was man tut in solchen Situationen, sage es Jesus. Und sie hat dem Meister gesagt, Meister, Ihnen geht der Wein aus. Natürlich war der Herr Jesus ein bisschen schroff zu seiner Mutter. Weißt du, der hat die Mutter schön runtergeputzt. Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Diesmal, richtig? Hat er noch richtig Deutsch gesprochen. Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Aber als dann die Zeit kam, als dann der letzte Tropfen Wein ausgeschenkt wurde, dann sagte den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Du siehst, der Herr Jesus wusste immer eine Patentlösung für jede Situation. Und das ist nämlich, was wir vom Heiland haben. Wir haben Rat und Empfehlung und Gottes Pläne erkennen wir. Er hat immer einen guten Tipp für uns. Was er euch sagt, das tut. Und schon allein vor seiner Geburt, 700 Jahre vorher, hat der Prophet geweissagt, sein Name ist Immanuel, Gott mit uns, Wunderrat. Da wunderst du dich manchmal, wie der Herr Jesus Menschen berät. Der Heilige Geist durch ihn spricht zu uns, Wunderrat, mach das und mach das nicht, sag ja und sag nein, je nachdem, immer wie die Situation ist. Beim Heiland kannst du dich nie festlegen. Und das ist auch das andere. Weißt du, Jesus ist so eine Fülle, so eine Weite, so eine Größe, so eine Tiefe. Du kannst dich nicht festlegen. Da bist du in einer wunderbaren Stunde, siehst den Himmel offen. Herr, hier ist gut sein, lass uns ein paar Hütten bauen. Du siehst, Petrus hat es erlebt. Das ist wahr. Aber dann gleichzeitig kommen ein paar Schritte weiter vom Berg, da sind Dämonen, die brüllen. Und dann heißt es wieder, und es begab sich, dass jemand vorbeikam und sagte, du, meine Tochter ist gestorben. Und es begab sich wieder, weißt du, der Herr Jesus, bevor er dort ankommt, wo er ankommen muss, da begibt sich so viel unterwegs. Ich weiß nicht, ob du das merkst. Weißt du, du gehst los, du weißt gar nicht, was heute alles passiert, was auf der Agenda steht, aber es begab sich. Wenn du mit dem Herrn Jesus lebst, musst du flexibel bleiben. Kannst nicht sagen, das habe ich geplant, bring mich bitte nicht durcheinander. Es begab sich. Weißt du, und Jesus hat für jede Situation etwas. Und ich sagte, bis es Abend wird, da ist so viel passiert. Wenn du mit Jesus gehst, passiert so viel in deinem Leben, in deinem Alltag, wo du auch immer bist. So, Lukas Kapitel 22, hier heißt es in Vers 35, und er sprach zu ihnen, als ich euch aussandte, habe ich euch keinen Geldbeutel gegeben und auch nicht mit Geld ausgeschickt und gesagt, nehmt einen Geldbeutel mit, auch ihr solltet ohne Tasche geben, dass ihr etwas sammelt und was euch aufhebt. Da habe ich euch das gar nicht gesagt. Ich habe euch auch gesagt, ihr sollt auch nicht doppelt Schuhe mitnehmen, verstehst du, Ersatzschuhe oder wenn ihr, was auch immer ist. Und dann fragt er, habt ihr je Mangel gehabt? Verstehst du, ohne Schuhe, ohne Geldbeutel, ohne was, habt ihr je Mangel gehabt? Und was sagen die? Ein Wort, niemals, niemals, niemals. Wenn du Gott ehrlich mit dem aufrichtigen Herzen dienst, dann sagst du auch über dein Leben, niemals, ich habe mich niemals enttäuscht. Georg Müller hat ein tolles Buch geschrieben, es war für mich ein großer Segen, so, ja, seine Biografie, niemals enttäuscht, niemals verlassen, niemals unversorgt gewesen, niemals, ja, dass man in der Luft gehängt ist, niemals, dieses Wort niemals hat er hier aufgegriffen. Habt ihr je Mangel gehabt? Niemals, nein. Gott hat dann andere Türen aufgemacht. Weißt du, wenn die eine Tür zuging, dann hat er eine andere aufgemacht. Und so war es beim Heiland. Und bis du ankommst am Abend, bis du dich ins Bett legst, da ist so viel passiert. Da ist so viel passiert. Es begab sich. Da kommt ein Anruf. Da kommt ein Brief. Und dann fragt dich jemand auf der Straße, was. Da stehst du, es begab sich. Und du kannst immer was geben, was tun, wenn du mit Jesus Christus verbunden bist. Habt ihr je Mangel gehabt? Ohne Tasche, ohne Schuh, ohne Geldbeutel gehen, ohne Scheckkarte, ohne gar nichts. Wenn du Jesus richtig nachfolgst, kannst du ganz entspannt leben. Ganz entspannt dich hinsetzen und kannst sagen, Halleluja, das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Und jetzt lassen wir uns überraschen, was da heute passiert. Du lebst ein gesegnetes Leben, ein geheimnisvolles Leben, dass die ungläubigen Menschen in deiner Umgebung fragen, ja, wie machst du das? Woher nimmst du die Kraft her? Woher nimmst du die Freude her? Woher nimmst du den Elan her? Weißt du, Christen, die kriechen nicht, die krabbeln nicht wie Hunde auf alle vier, sondern sie leben entspannt, sie wissen, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Du lebst ein beschenktes Leben, wenn Jesus dein Leben erfüllt, all die Fülle ist in dir, Halleluja. Ja, und dann winkst und freust dich und rufst zu. Jesus will mit dir sein und er sagt, ich will bei euch alle Tage bis an der Weltende. Weißt du, das kannst du heute als bare Münze nehmen, nicht nur ich glaube an Jesus. Der Teufel glaubt auch an Jesus. Die Atheisten glauben auch an Jesus. Buddhisten glauben auch an Jesus. Jesus war für die Atheisten, Kommunisten der beste Sozialist, der erste Sozialist. Verstehst du, sie glauben an Jesus. Oder die Hindus, er war der edelste Mensch. Die Moslems, der war ein Prophet. Ja. Aber Jesus ist mehr als Prophet, als guter Mensch, als guter Lehrer. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Und wer Jesus hat, hat das Leben. Das Bibelwort ist, möchte mich heute Morgen ein bisschen begleiten. Mit Jesus zusammen fängst du an, deine Probleme zu lösen, dein Leben zu meistern. Kriegst dein Leben wieder in den Griff oder in der Reihe, würde man heute sagen. Wenn du Jesus in deinem Leben hast, dann betest, vertraust dem Herrn, machst die Augen zu und wenn du dann die Augen aufmachst, dann siehst du schon den Weg. Denn dann siehst du auf geistlicher Ebene. Weißt du, wir sehen unser Leben nicht nur auf materieller Ebene, auf irdischer Ebene, sondern auf geistlicher Ebene. Du siehst die Heilung, du siehst die Lösung, du siehst die Antwort, du siehst den Ausweg. Du siehst, ja, die Patentlösung deines Lebens. Wenn ich erhöht werde, arbeite mit Jesus zusammen. Und du wirst erleben, wie deine Wunden heilen, wie du dem Ziel jeden Tag näher kommst, wie du jeden Tag der Herrlichkeit näher kommst. Verstehst du, jeder Tag, den wir so verleben, jeder Tag bringt uns dem Himmel näher. Ist das nicht toll? Natürlich dem Grab auch. Das kommt auch. Aber das ist nur die Tür, das Tor zur Herrlichkeit. Wir müssen diesen Weg gehen und wir werden alle dann erhöht. Während wir erniedrigt werden, und das ist die größte, der Tod ist die größte, die schlimmste Erniedrigung eines Menschen. Das ist das Schrecklichste, was es überhaupt ist. So, und aber durch diese Erniedrigung werden wir erhöht. Praise God. Werden wir erhöht. Jesus ist erhöht und wir werden dort sein, wo er ist, zu Rechten der Majestät Gottes. Und er ist jetzt dort und er ist jetzt in diesem Moment auch dort und er vertritt uns beim Vater. Er will dich auch zu sich bringen, dass ihr dort seid, wo ich bin. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten und ich will, dass ihr seid, wo ich bin, dass es euch so geht, wie es mir geht. Hab Jesus, denk ein bisschen über Jesus nach und dieser Gedanke, entdecke Jesus, bewegt mich sehr stark. Du sollst bei deinem Meister sein und du sollst diesen Zustand erreichen, den Jesus für dich bereitet hat. Bei irgendjemand wimmelt's. So, bitte Handys ausschalten. Also das nächste Mal steht ja ganz groß bei uns an der Tür. Wir wollen nicht gestört werden. Verstehst du diese Melodien? Glücklicherweise ist eine Melodie auch. Ich habe neulich ein Geheule gehört, auch als Zeichen. Verstehst du? Ein Geheule. Ich habe gedacht, was ist das? Heult der Teufel? Schreit der Teufel? Verstehst du? Aber das war wenigstens eine vernünftige Melodie noch. So, du sollst bei deinem Meister in Freude sein, im Glück sein, im Geborgenen sein, in Frieden sein. Weißt du, dort möchte er dich haben. Dort möchte er dich haben. Und das, was er für dich vorbereitet hat, was er dir versprochen hat, das sollst du erreichen. Das Glück, die Freude, den Frieden, alles, was er hat. Er ist der Friedefürst. Er ist der ewige Vater. Verstehst du, er ist nicht nur dein Bruder, dein Freund, er ist der ewige Vater. Und du sollst dort sein, wo dein Hirte ist. Denn was macht ein Schäfchen ohne den Hirten? Und was macht der Hirte ohne Schafe? Also, wir gehören zusammen, du und Jesus. Und wir und Jesus. In Johannes 12, Vers 26, da heißt es, wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Also, ich will, dass du dort bist, wo ich bin, sagt der Herr. Und das ist die Vorbereitung, die Einstimmung für das ewige Leben. Jesus als Lebensstil, dein Lebensstil, verstehst du, ich lebe und ich werde eines Tages bei Jesus leben. Nein, ich lebe jetzt schon dieses vollendete Leben Jesus, weil er in mir ist. Reich Gottes ist in mir. Kompliziert. Da musst du zuerst mal studieren vielleicht. Nein, der Glaube an Jesus ist so simpel, so einfach, dass selbst Kinder und Narren sich nicht irren können. Denk darüber nach. Verinnerliche diese Gedanken. Jesus, mein Lebensstil. Mein Lebenssinn. Ich lebe für Jesus. Und da habe ich alles, was ich habe. Natürlich musst du arbeiten. Glaub nicht, dass der Herr Jesus dann Kuchen dir serviert. Und was weiß ich, Leckereien und dich gut versorgt. Nein, du musst schon arbeiten. Aber er gibt dir Kraft zum Arbeiten. Er gibt dir Freude zum Arbeiten. Nicht, dass du sagst, mein Leben hat keinen Sinn. Nein, du weißt, wofür du lebst und was der Sinn und Zweck deines Lebens ist. Früher haben wir ein Lied gesungen. Zu sein wie Jesus. Weißt du, von hier bis drüben, also zu sein wie Jesus, das ist unser Wunsch, das ist unser Gebet, unser Anliegen. Also er ist alles, wenn du das mal entdeckst, alle meine Quellen sind in dir, schreibt der David einmal. Und ich möchte so sein wie Jesus. Und wie war Jesus? Er war arm und doch reich. Er war nobody und doch bekannt. Verstehst du? Und doch berühmt. Guck mal heute, wie berühmt Jesus ist. Wie viele Kirchen wurden in seinem Namen gebaut? Wie viele Lieder wurden in seinem Namen geschrieben? Wie viel Predigten wurden in seinem Namen geschrieben? Weißt du, er ist so berühmt. Was hat Jesus alles getan für Menschen wie du und ich? Er hat so viel gewirkt und das läuft weiter. Die Sache von Jesus ist noch nicht zu Ende. Unerschöpflich. Unerschöpflich. Setz dich nur hin und ruf den Namen Jesus an und plötzlich kommen bestimmte Gedanken. So sein wie Jesus. In diesem Lied heißt es weiter, ich will folgen jeden Tag ihm. Liebevoll zu sein wie Jesus und immer das tun, was er will, dass ich tue. Zu sein wie Jesus. Und dann, doch sollte ich versuchen, manchmal das Falsche zu tun, kommt deine leise Stimme zu mir und lässt mich nicht ruhen, zu sein wie Jesus. Verstehst du? Und plötzlich hörst du diese liebevolle Stimme Jesu, dass du einfach empfindest, das will Jesus nicht. Du musst gar nicht viel wissen von Jesus. Wenn du Jesus richtig entdeckst und erkennst und weißt, wer Jesus ist, dann wirst du heilig leben, ohne dass du groß dich anstrengen musst. Du musst nur fragen, was würde Jesus tun in der Situation? Was würde Jesus tun, wenn ich eine Diagnose erfahre, krebskrank? Was würde ich tun, wenn ich plötzlich eine hohe Rechnung bekomme, die ich nicht bezahlen kann? Was würde Jesus tun, wenn ich verlassen werde, wenn ich todkrank werde? Was würde Jesus tun, wenn ich nicht mehr weiter weiß? Und du wirst merken, was er tun würde. Er würde auf den Berg gehen und beten, mit dem Vater besprechen. Er würde nicht da die ganzen Apostel, das ganze Kollegium zusammenholen, ein Apostelkonzil machen. Nein, er würde mit dem Vater reden. Und der Vater würde ihm Anweisungen geben. Was würde Jesus tun in schwierigen Situationen? Er würde Gott um Hilfe anrufen. So, wie heißt es weiter? Dann heißt es hier, liebt einander, so wie Jesus euch liebt. Seid immer freundlich, so wie Jesus es ist. Einfach zu sein wie Jesus. To be like Jesus, war dieses Lied da in Englisch, was wir gesungen haben. Weißt du, so sein wie er. Und einfach sein Leben ausleben, in Praxis umsetzen. Nicht nur an Jesus denken, sondern auch handeln wie Jesus. Liebevoll, sanft, so wie er gelehrt hat. Jesus ist unerschöpflich. Gesinnt sein wie er. Zu leben aus der Fülle Gottes. Und weißt du, wir sind seine Kinder. Wir sind, ja, die Buben und Mädels des Herrn Jesu. Und weißt du, was die kleinen Kinder sagen? Wenn ich mal groß bin, will ich das sein, was mein Papa ist. Ein Polizist, selbst wenn er bei der Müllabfuhr ist. Oder das will ich, wenn das Mädel sagt, wenn ich mal groß bin, will ich sein wie die Mutter, wie meine Mutter. Ich möchte das auch tun und so weiter. Wie mein Papa, wie meine Mama. Das sagen Kinder. Obwohl die das vielleicht gar nichts Großes sind, aber die sehen in Papa, in Mama etwas Großes. Und so sollten wir in unserem himmlischen Papa, in unserem himmlischen Mama das Große sehen. Ich möchte so werden wie Jesus. Wie er war hier auf dieser Erde. Papa ist der Beste. Papa kann alles. Verstehst du? Diese Vorstellung, auch wenn dein Vater nichts war, aber denke, es gibt auch andere Väter, nicht nur schlechte. Mein Papa ist groß und stark. Pass auf, wenn mein Papa kommt. Kennst du solche Sprüche aus deiner Kindheit, aus deiner Zeit? Und er macht alles richtig, er macht alles gut. Und eines Tages möchte ich so sein wie er. Und wir werden so sein wie er, wie Jesus Christus gewesen ist. Beobachte mal Jesus. Du musst Jesus beobachten, dann wirst du so wie Jesus. Die ganze Fülle lebt und wohnt in ihm. Aber du musst Jesus anschauen. Du musst Jesus betrachten. Die Katholiken haben früher einen Kreuzweg gehabt, so Kreuzgang. Da war die Verhaftung Jesu, da war all das, was Jesus in diesen Leidensstationen durchgemacht hat. Und sie haben sich dahingestellt und ja, verweilt und gebetet und darüber nachgedacht. Was hat er alles durchgemacht? Was hat er für mich gelitten als Messias, als Heiland und Erlöser? Wir haben das verlernt. Weißt du, wir gucken nur irgendwelche Schnulzen und Filme, verstehst du? Und wir wissen nicht mehr, wie Jesus war. Auch die vielen Filme, die wir heutzutage sehen, die sind nicht mehr echt. Die sind entstellen Jesus, die sind viel zu viel weg von der Wahrheit. Jesus war ganz anders. Weißt du, da war keine Schönheit. Da war nichts Besonderes, außer diesem Film, die Kreuzigung. Die Passion, ja, danke. Die Passion. Ich werde nie vergessen, bei der Uraufführung in Berlin-Mitte, da, als es fertig war, steht ein älterer Mann vorn, nur hebt die Hände auf, Jesus, das hast du alles für mich gemacht. Ich fand das toll. Mir sind Tränen gekommen. Jesus, das hast du alles für mich getan. Und dann, da sprach keiner mehr, verstehst du? Aber dann leider, dann hat man zusammenschneiden müssen, die Passion, weil nicht alles gezeigt werden darf, weil manche Anstoß finden. Du, die Passion war brutal, glaub mir das. Hässig. Weißt du jetzt, die Katholiken stellen Jesus mit einem Lendenschurz umgürtet. Nein, Jesus hing nackt am Kreuz. Die ganze Schande, die ganze Schmach hat er erduldet. Damit du, wenn du durch schmachvolle Phasen in deinem Leben gehst, damit du das nicht alles ertragen musst. Für dich hat er das erduldet. Und damit du dich mit ihm identifizieren kannst. Jesus ist alles für allen geworden. Er ist Flüchtling geworden. Er irgendwo da in eine Taverne zur Welt gekommen, im Stall von Bethlehem, oder eine Grotte, was das auch immer gewesen ist. Der war als Flüchtling in Ägypten. Er hat alles durchgemacht, damit er sich hineinversetzen kann in deine und meine und unsere Situation. Und in Situationen, in die wir vielleicht noch gar nicht mal drin waren. Am Kreuz zu hängen, verlassen zu werden von deinen besten, liebsten Freunden und verraten zu werden von deinem Mitarbeiter, vom Judas Ischariot, verleumdet werden von Petrus. Verstehst du? All das, was Jesus durchgemacht hat, er versteht dich. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist hin. Beobachte Jesus und dann fang an, Jesus zu imitieren und sagen, Jesus, das alles hast du für mich getan. Weißt du, da kriegst du die Hände nicht mehr runter, so wie dieser Mann. Der stand wie gelähmt da. Herr, Jesus, was hast du alles für mich getan? Sieh heute noch, dass sogar die Berliner Zeitung geschrieben hat, was der da gesagt hat, wie ergriffen das war, wie ergreifend dieser Film war bei dieser Uraufführung. Lass dich von Jesus prägen. Du sollst sein Image haben, in sein Bild verwandelt werden, mehr und mehr ihn repräsentieren. Du guckst Jesus an und während du Jesus anguckst, wirst du verändert. Ich denke, das Bild von Michelangelo, Johannes der Täufer, als Jesus zur Taufe kommt und als er diese Worte spricht, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Weißt du, der Michelangelo wusste nicht, wie er den Johannes den Täufer darstellen soll, hat ihn wie einen betrunkenen, berauschten, benebelten, der sagt, das ist das Lamm Gottes, wie in einer Ekstase. Das war seine Stunde, auf die er gewartet hat als Wegbereiter. Das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Und dann musst du warten. Gestern war das Thema von Warten. Hör dir die Kassette nochmals an oder im Internet. Warten, wie wichtig das Warten ist. Dieser Johannes der Täufer, der Jesus proklamiert und angekündigt hat und groß von Jesus gesprochen hat und auf den Namen Jesu getauft wurde, was da alles gemacht hat. Dieser Johannes sitzt im Gefängnis. Und dann schickt er ein paar Boten zu Jesus. Meister, bist du es oder sollen wir auf einen anderen warten? Bist du es? Verstehst du? Der von Gott ganz genau wusste, das ist das Lamm Gottes, zweifelt. Und was sagt Jesus? Die Zeichen, die du siehst. Oder erzählt dem Johannes, was ihr alles gesehen habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Taube hören, Tote stehen auf. Kann das irgendjemand anders? Das kann nur der Messias, Jesus Christus. Er, der Größte unter den Menschen. Und er verwandelt dich mehr und mehr in sein Bild, wenn du ihn anschaust. Und für mich ist immer so groß, ich möchte Jesus anschauen. Glücklicherweise weiß keiner, wie Jesus ausgesehen hat. Auch wenn du das Turiner Leichentuch denkst, das könnte vielleicht so gewesen sein. Aber das ist gar nicht mal so sicher. Das ist aus dem ersten Jahrtausend irgendwo nachgemacht. Das ist gar nicht so sicher, ob das wirklich das Leichentuch Jesu gewesen ist. Aber ist egal, wenn du im Geist bist, im Geist versetzt bist an himmlische Orte, siehst du Jesus in der Herrlichkeit. Johannes sieht den, als er auf der Insel Patmos ist, den Alten. Jesus ist kein Alter. Jesus ist 35 Jahre alt, als er hier war, in den Himmel gegangen. Aber er sieht den Alten mit langem Bart, Augen wie Feuerflammen. Und er fällt wie tot zu Boden vor ihm. Das ist Jesus, weil in Jesus so viel drinsteckt. Und ich sage dir eines, wenn du Probleme hast und den Problemen konfrontiert wirst, schau dir Jesus an zuerst einmal und meditiere mal, denk über Jesus nach. Das wird das Geheimnis deiner Kraft sein. Und dann, wenn du das Angesicht Jesu geschaut hast, diese feurigen Augen, dieses weiße Haar, dieses ganze Fluidum um Jesus herum, diese himmlische Herrlichkeit, dann wirst du sagen, komm, Probleme, rutsch mir einen Puckel runter. Oder sonst was. Verstehst du? Was wollt ihr? Ich habe den Herrn gesehen. Und Menschen, die den Herrn noch nicht gesehen haben, die jammern und klagen und sind verunsichert, sind traurig, sind depressiv. Schau den Herrn an und da verblasst alles. Herr, hier ist gut sein, hat Petrus gesagt, dort auf dem Verklärungsberg. Und das ist unsere Berufung, unsere Bestimmung, dass wir ihn anschauen. Dass wir unsere Augen für ihn öffnen. Herr, ich möchte dich sehen, nicht die Maria und nicht die Apostel und nicht die Kirche und nicht die Gemeinde und nicht den Pastor und nicht die Geschwister. Ich will dich sehen. Entdecke Jesus, so wie er ist, so wie der Heilige Geist ihn verherrlicht. Und das Große für mich ist, er wird von dem Meinen nehmen und euch geben. Er wird von mir die Worte hören und euch sagen. Immer das große Wunder ist, er wird von meinem nehmen und euch geben. Das macht der Heilige Geist. Da zeigt dir, wie du Jesus nachahmen kannst, wie du Jesus verwirklichen kannst in deiner Situation. Du kannst nicht Jesus kopieren, das geht nicht. Du hast keine Vorlage dazu, keine richtige. Die vier Evangelien, was ist das? Verstehst du das nicht viel? Aber das, was der Heilige Geist in deiner Situation durch ein Rema-Wort erklärt, das verhilft dir, dass du in dem Stand kommst, zu sein wie Jesus. 1. Johannes Kapitel 5, Vers 12. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Lass uns zusammen sagen, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Halleluja, der hat das ewige Leben. Weißt du, das ist das volle Evangelium. Da gibt es nicht mehr. Mehr kannst du nicht bekommen. Und Gott konnte auch damals gar nicht mehr geben als Jesus. In diesem Namen Jesus ist alles enthalten. Er wird sein Volk vor ihren Sünden selig machen. Wer Jesus hat, und hör mal, pass gut auf, der hat Vergebung der Sünden. Halleluja. Wer Jesus hat, der hat Vergebung der Sünden. Der muss nicht jedes Jahr beichten gehen und der muss nicht irgendwer Ablass bezahlen und der muss dies oder jenes nicht. Weißt du, der hat Vergebung der Sünden. In seinem Namen wird die Vergebung der Sünden gepredigt. Der hat keine Erbsünde mehr. Das ist schön. Verstehst du? Kannst vergessen, was dein Vater, deine Mutter war oder deine Tante, dein Onkel. Du hast keine Erbsünde. Du bist frei von deiner Vergangenheit. Du bist erlöst von dieser adamischen Natur oder ewischen Natur. Verstehst du? Du bist erlöst davon. Das klebt dir nicht mal ab. Nicht mal an. Weißt du, wer Jesus hat, der ist ein Kind Gottes. Was für ein Privileg, was für ein Vorrecht ist das? Ich bin ein Kind Gottes, ein Sohn Gottes. Manche sagen, das ist eine Anmaßung. Nein, ich habe das Recht, weil ich ihn aufgenommen habe. Meine Bibel sagt, wer ihn aufnahm oder so viele wie ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Ich habe das ewige Leben, weil ich Jesus habe. Der in mir lebt, der stirbt nicht, wenn ich sterbe. Versteht das? Der kann nicht zu Grabe getragen werden. Wenn ich sterbe, dieser Jesus geht ganz woanders mit mir zusammen hin, mit meiner Persönlichkeit, mit meinem Ich, mit meinem Geist, mit meiner Seele. Ich werde nicht da unten liegen, irgendwo unter der Erde oder in einer Urne. Wer Jesus hat, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Selbst wenn er stirbt, hat der Herr mal gesagt. Selbst wenn die Welt untergeht und selbst wenn die Welt dich liegen lässt, gar nicht mal weiß, wer du bist. Weißt du, wenn du Jesus hast, das hat auch Konsequenzen. Du bist für die Welt gestorben. Die ruft dich nicht mehr an, schreibt dir nicht mehr, will von dir nichts mehr wissen. Du bist der Welt gestorben, weil du Jesus hast. Es ist ein Geheimnis. Du hast vielleicht Probleme zu Hause, in deiner Familie, mit deinen Kindern, mit deinem Partner oder Partnerin. Verstehst du, wenn du Jesus hast, da geht plötzlich alles ganz anders. Wer Jesus hat, der hat eine geheilte Seele. Da musst du nicht jede Woche da zum Seelsorger gehen. Weißt du, dann singst du, mir ist wohl, mir ist wohl, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Und es wird jeden Tag wohler. Preis Gott. Wer Jesus hat, das ist das volle Evangelium. Der ist eine neue Schöpfung. Der ist nicht mehr da. Weißt du, da kann der Teufel an dir gar nicht mehr ran. Du bist eine neue Schöpfung, der weiß gar nicht mehr deine Geschichte, deine Pläne oder die Pläne Gottes in deinem Leben. Der hat keine Ahnung mehr von dir, du bist eine neue Schöpfung. Der kennt dich nur als alten Menschen noch, als den Trottel von damals. Aber du bist jetzt eine neue Kreatur, in einer neuen Verpackung. Und der Teufel kann nicht mehr zu dir rüber, weil wenn er von dir was will, muss er zuerst zum Herrn und sagen, guck, der kann gut glauben. Wie beim Hiob, verstehst du, der kann dir gut dienen, aber nimm ihm das alles mal weg. Und der Herr sagt, aber ja, aber taste seine Seele nicht an. Weißt du, für Gott ist deine Seele unheimlich wichtig. Denn die Seele ist von Gott. Das ist der Odem Gottes in deiner Brust. Wer Jesus hat, mit dem kann der Teufel nichts mehr anfangen. Verstehst du das? Mit dem kann er nichts mehr anfangen. Der ist versetzt an himmlische Örter, der ist ein Bürger des Himmels. Der wohnt nicht mehr in Berlin, sondern der wohnt im neuen Jerusalem. Verstehst du? Das ist das Schöne dabei. Ich bin nicht mehr hier ein Teil dieser Welt, sondern mein Heimat, mein Zuhause ist der Himmel. Dort werde ich erwartet. Mein Name steht im Buch des Lebens. Wer Jesus hat, wer den Sohn Gottes hat, der hat das, diese Heilsgewissheit. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Das ist das Genialste. Das Großartigste überhaupt, was es gibt, die größte Definition des Evangeliums ist, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Mehr kannst du nicht sagen. Verstehst du es? Das ist die Definition des Evangeliums. Und der Teufel sorgt dazu, dass du diesen Satz nicht begreifst, dass du überliest, dass du darüber hinweggehst. Ach, das ist auch, steht in der Bibel. Aber in der Bibel stehen Geheimnisse. Und zwar in ganzer Schlichtheit, Einfachheit. Und Die meisten Menschen ignorieren, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Jesus ist mehr als genug, Halleluja. Und da ist nichts Kompliziertes, nichts Ausschweifendes, nichts Philosophisches, nichts Theologisches. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Und der Apostel Johannes, der formuliert diese Formel besser und schärfer und strenger, als der Einstein seine Formel formuliert hat. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Die Formel vom Einstein, da musst du überlegen, was hat er überhaupt gemeint? Was wollte er überhaupt hier damit? Was hat er überhaupt gesagt? Wer Jesus hat, der hat das Leben. Das ist die göttliche Lebensformel. Wer ihn hat, weißt du, sogar ein Kind kann das begreifen. Und du musst nicht einmal lesen und schreiben können. Du kannst begreifen, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Das ist nichts Kompliziertes. Weißt du, der wahre Glaube ist nicht ganz so kompliziert. Ich habe Jesus. Und ich werde mit Jesus leben. Ich lebe oder ich sterbe. Ich gehöre dem Herrn. Ich bin Gottes Eigentum. Verstehst du? Das ist das Geheimnis des Lebens. Der braucht nur den Sohn, der hat nur, und der hat das Leben. Das ist, was Gott uns angeboten hat. Jesus und das Leben, dies beide ist nicht zu trennen. Wer Jesus hat, hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. Und Jesus muss in uns sein. Wir müssen mit Jesus verbunden sein, eng verbunden sogar. Er ist das Leben und das ist eine Provokation für die Juden, für die Hindus, für die, was weiß ich, die religiösen Menschen, die an Selbsterlösung glauben. Streng dich an, lebe anständig, erfülle die Gebote und Gesetze. Nein, du brauchst Jesus. Was hat der Herr zu dem reichen Jüngling gesagt? Verkaufe alles, was du hast, gib's den Armen, komm und folge mir nach. Und dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und das ist Jesus, der Schatz im Himmel. Verkaufe alles, was du hast. Weißt du, die Scheinheiligen, die versuchen da irgendwie sich zu rechtfertigen, sich zu veredeln. Aber wenn du Jesus hast, bist du der edelste Mensch auf diesem Planeten. Halleluja. Klingt hart. Klingt komisch. Aber Jesus ist der Bringer des Lebens. Sag das den Juden, sag das den Buddhisten, sag das den Moslems, sag es den Atheisten. Sag's, er bringt das Leben und zwar in Fülle. Er ist der Fürst des Lebens. Nicht die katholische Kirche oder die evangelische Kirche, die Mutter Maria. Nein, verehre Jesus. Fang an, Jesus zu verehren. Mach Jesus groß. Fang an, von Jesus zu reden. Und die Teufel laufen. Die rennen, wenn du anfängst, von Jesus zu reden. Weißt du, Jesus ist der, der dich zu einem Menschen macht. Er sagte einmal einem aufgeklärten Menschen, weißt du, das alles gar nicht verkraften konnte und so weiter, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, anders kann er das Reich Gottes nicht sehen. Anders kann er den Himmel nicht begreifen. Jesus ist das, was die ganzen Leute mit ihrer Toleranz nicht verkraften können. Weißt du, du musst heute tolerant sein, aber wenn es um Jesus geht, sind sie nicht mehr tolerant. Sei mir ganz ehrlich, verstehst du, sind die Leute nicht mehr so tolerant. Ja, du bist ein Extremist, du bist ein Fundamentalist, du bist ja ein Rassist, verstehst du, wenn du sagst, Jesus ist der einzige Weg. Weißt du, was die dann alle sagen? Du musst es nur anhören. Du bist ein Fanatiker, du bekommst Ärger in der Schule, in der Gemeinde womöglich auch noch oder in der Familie. Weißt du, ein Fundamentalist, ein Extremist, verstehst du, du lässt nur Jesus zu. Also ich bin so weit gekommen, ich habe alles Mögliche probiert in meinem Leben. Bevor ich Christentum probierte, habe ich zuerst mal alles andere probiert. Aber ich habe gemerkt, das ist auch Quatsch. Das bringt auch nichts. Das befriedigt auch einen nicht. Und das macht auch einen nicht glücklich. Bis mir jemand radikal so auf mich zubrüllte und radikal uns angesprochen hat, gerade du brauchst Jesus. Ich habe gedacht, spinne ich? Bin ich verrückt? Und dann lässt du noch ein Flugzeug fliegen. So, verstehst du? Lässt ein Flugzeug fliegen durch die Lande, gerade du brauchst Jesus. Und ich habe geschrieben, sehr geehrter Herr, sparen Sie sich das Geld. Ich habe damals ausgerechnet, die Anzeige in der Bund illustriert hat 54.000 D-Mark gekostet. Verstehst du, das ist ein Haufen Geld. Dann habe ich ihm geschrieben, geben Sie lieber das Geld bitte Armen. Wir haben so viel hungrige und leidende Menschen in dieser Welt. Und dann hat der gute Mann Werner Heukbach zurückgeschrieben, aber die Not der Menschen, die seelische Not ist viel größer als die körperliche Not. Weißt du, der hat eine Antwort mir geschrieben. Und es geht um die Seele. Was nützt es, wenn der Mensch die ganze Welt gewinnt und Schaden an seiner Seele nimmt? Gerade du brauchst Jesus. Und damit hat er nicht mehr aufgehört. Auf dem Briefkopf oben, gerade du brauchst Jesus. Unten, gerade du brauchst Jesus. Verstehst du? Überall, gerade du brauchst Jesus. Ja? Und dann habe ich probiert. Ist da wirklich da? Und dann hat er gesagt, und dann schrieb er, ich brauche keine Kirche. Also du findest Jesus nicht in der Kirche, da wirst du vielleicht abgestoßen noch von der Kirche. Und dann, als ich mich taufen lassen wollte, habe ich gefragt, der hat ja geschrieben, dass er sich in seinem Buch, das Hart Ihrer, hat er ja geschrieben, dass er sich taufen ließ. Und ich wollte wissen, wo der getauft wurde, denn ich wollte auch in der Gemeinde nachher getauft werden wie er. Und dann sagte er, wissen Sie, das sage ich nicht, denn ich mache keine Reklame für eine Kirche, ich mache Reklame nur für Jesus. Und beten Sie, nehmen Sie das Telefonbuch, suchen Sie im Telefonbuch, da gibt es die Baptist und da gibt es die Freie Evangelische Gemeinde und hat ein paar Gemeinden genannt und habe ich geguckt und dann habe ich die größte Anzeige genommen, da ist in dem Telefonbuch war, angerufen, das war die Baptistengemeinde in München und dort bin ich getauft worden. Verstehst? Aber er hat keine Reklame für irgendetwas gemacht, für Jesus. Und genau das ist das Geheimnis für unseren Dienst und für unsere Arbeit. Wir machen keine Reklame für die Freie Nazareth-Kirche. Wir sind hier, wir müssen die Miete bezahlen, wir versammeln uns, wir benutzen das als Plattform zum Dienst am Evangelium an die Menschen. Aber wir machen Reklame für Jesus. Er ist, der lebt und Leben gibt und die Fülle hat. Er ist mehr als genug. So, er ist, der das unsichtbare Leben, unser Leben kennt von Anfang an bis zum Schluss. Er ist das Wort Gottes. Lies mal Johannes in diesem Prolog, was da alles drin steht. Am Anfang war das Wort und durch das Wort ist alles entstanden. Und das Wort ist diese schöpferische Kraft. Und Jesus ist das Wort. Ich bin das Wort des Lebens, das Brot des Lebens. Ich bin die Auferstehung. Ich bin die Wahrheit. Wenn du die Wahrheit erfahren möchtest, schau Jesus an. Und du weißt, was die Wahrheit ist. An Jesus scheiden sich die Geister. Sag, geh irgendwo hin, bei irgendjemand, verstehst du, so fromm reden. Sag Jesus, sonst plötzlich gehen die Jalousien runter. Oder auf, eins von beiden. So, es gibt das biologische Leben, diese biologische Lebensform, aber um die geht es jetzt nicht so, dieses mehr, dieses ist zeitlich und ist vergänglich, das ist also, ja, endlich irgendwann hört das normale biologische Leben auf, aber es gibt noch etwas anderes, das geistige Leben. Und das ist, dass wir im Geist und in der Wahrheit Gott anbeten und preisen. Das Stammwort für Leben, das hier, wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben. Da ist das Wort, da ist nicht das Wort Bio, wie im Griechischen, weißt du, Bio. Heute machen alle Reklame mit Bio, immer für Bio. Ob Bio drin ist, weißt du gar nicht. Verstehst du? Aber Bio. Und Johannes spricht hier nicht vom Bio-Leben, verstehst du, das nachher irgendwo im Kompost sich auflöst. Das ist nicht das Bio-Leben, sondern das Wort, das hier der Johannes verwendet, ist Zoe. Das ist also ein ewiges Leben oder genau das Gegenteil vom biologischen Leben, das unvergängliche Leben, unzerstörbare Leben, das Leben, das nicht hinfällig ist, das Leben, das aus Gott ist, dieses Zoe-Leben, das uns Jesus anbietet. Weißt du, Bioleben, alle haben Bioleben. Alle sind so nachhaltig, verstehst du? Versuchen sich am Leben zu halten. Aber das ist vergänglich. Aber das Göttliche, der Jesus hat, der hat das von Gott erhaltene, von Gott gegebene, von Gott geschenkte, von Gott versprochene Leben. Nicht für den Komposthaufen. Und Jesus sagt, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Oder der Engel. Versucht den Lebendigen bei den Toten. Ich bin nicht hier oder er ist nicht hier. Er ist der Lebendige. Wer Jesus hat, der hat himmlisches Leben. Halleluja. Der lebt schon auf Wolke 7. Ja, der hat ein geistiges Leben, ein unzerstörbares Leben. Der weiß, die Erde kriegt mich nicht. Ich bin schon entrückt, bevor ich entrückt werde. Gehöre nicht zu diesem Planeten mehr. Mein Wandel ist oben im Himmel. Wer Jesus hat, der hat exakt das Leben, das Jesus hier auf dieser Erde hatte, als er hier war. Man konnte ihn beleidigen, kränken, anspucken, alles Mögliche, ihn ausnehmen, betrügen, verraten, verleugnen. Er hatte dieses göttliche Leben hier auf dieser Erde. Er hat kein Bio-Leben gehabt, sondern das Soul-Leben. Man konnte ihn kreuzigen, man konnte ihn verspotten, man konnte ihn verhöhnen, man konnte ihn vernichten, man konnte ihn liquidieren, ausmerzen. Die Juden haben dann in ihrem Talmud den Namen Jesus ausgelöscht, was weiß ich da, was sie dann für Namen der Verfluchte eingesetzt haben. Jesus der Verfluchte. Das ist schrecklich, was sie dann gemacht haben. Jesus auslöschen. Aber die konnten Jesus nicht auslöschen. Jesus hat überlebt alles, weil dieses Leben, das von Gott ist, überlebt. Tod und Teufel und die Juden und, was weiß ich, alle Heiden und Atheisten. Guck mal, was passiert jetzt in Russland? Verstehst du, in Russland, wo der Atheismus Staatsreligion war für 70 Jahre. Staatsreligion. Da geht der Putin zum Abendmahl. Verstehst du? Da sitzt der, ein ehemaliges KGB-Mitglied und streckt den Schnabel aus für die Hostie. Ja, du siehst, der wird religiös. Menschen werden religiös. Und du, ich sag dir, Russland ist heute religiöser als Amerika. Glaub mir das. Die Chinesen sind heute christlicher als die Amerikaner. Jedes Jahr bekehren sich in China mehr als 80 Millionen Menschen. So viele Bürger Deutschland nicht einmal. Das ist das Leben aus Gott. Weißt du, gerade die Widersacher Gottes, Jesu, konnten Jesus nicht auslöschen. Und weißt du, wenn es Jesus nicht gegeben hätte, wüssten wir heute nichts von den Juden. Wir wüssten nichts von Moses, wir wüssten nichts vom Gesetz, wir wüssten nichts vom Volk Israel. Wir wüssten nichts von ihm. Aber er hat das Volk publik gemacht. Denn wir müssen ja das Alte Testament lesen, um das Neue zu verstehen. Verstehst du? Und dann liest du diese wunderbaren Geschichten. Und all das wäre verloren gegangen, wenn nicht Jesus gewesen wäre. Aber vom Jesus wollen wir nichts wissen. In Jerusalem ist verboten, Fenster mit einem Kreuz zu bauen. Verstehst du? Weil das Kreuz ist ein Ärgernis für die Juden. Sogar Taschenrechner, du wirst in Israel oder die ganzen Taschenrechner, die gemacht werden, die sind so gemacht, dass auch die Juden benutzen können. Ohne dem Pluszeichen. Das Kreuz ein Ärgernis. Aber was macht's? Jesus lebt und freut sich bester Gesundheit. Jesus lebt, Halleluja. Man konnte ihm nichts anhaben, obwohl man ihn gehasst hat, ihn verspottet hat. Man konnte ihm nichts anhaben, man konnte ihn nicht vernichten. Und genau dieses Soul-Leben hast du heute in dir, Jesus Christus. Man kann dich vernichten, man kann dich zu Schnecke machen, man kann dich fertig machen, man kann dich ausnehmen, man kann dich betrügen, man kann dich steinigen, man kann dich köpfen, man kann dich zerreißen. Aber das Leben, das in dir ist, kann dir nicht genommen werden. Halleluja. Lies mal Hebräer 11. Verstehst du, was die Leute alles durchgemacht haben? Man kann dich verbrennen, aber wie heißt es in der Bibel? Ich möchte es umdrehen, diese Stelle, wo das Feuer kann dich nicht verbrennen und der Wurm kann dich nicht fressen. Halleluja. Das ist es, wenn du dieses So-Leben hast. Nach 3 Tagen stehst du auf. Ja. Natürlich dauert es ein bisschen länger. Aber in dem Moment, wo du hier die Erde verlässt, fliegst du zu Gott. Glaub mir das. Was hier bleibt, sind nur die Klamotten. Die Kleider des Menschen. So, dieser Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Halleluja. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Denkt drüber nach, was es heißt, ich lebe und ihr sollt auch leben. In ihm ist die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Weißt du, der Himmel lacht über die Dummheit der Gottlosen, der Atheisten, der Ungläubigen. Der liebe Herr Jesus lacht und sagt, die dummen Menschen, wenn die das wüssten, wie es mir geht hier, zu Recht in der Majestät Gottes. Weißt du, die konnten nicht verstehen, dass dieser Stephanus, als er Jesus gesehen hat, als er anfängt zu strahlen und zu leuchten, wieder ein Engel. Und ich sage dir ein Geheimnis, wenn du Jesus siehst, wirst du ein Engel. Leuchtest wie ein Engel, lachst wie ein Engel, freust dich wie ein Engel, singst wie ein Engel, betest wie ein Engel. Psalm 2, lies mal. Warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Die Könige der Erde, es redet ja über Jesus, der David hier. Und lehnen sich so auf, die Herren halten Rat miteinander, wieder den Herrn und seinen Gesalbten. Was machen die? Sie sind doch blöd. Entschuldigung. Psalm 37, Vers 10. Noch eine kleine Zeit, so ist der Gottlose nicht mehr da. Und wenn du nach seiner Stätte siehst, ist er weg. Wo ist er? Aber die Elenden werden das Land ererben. Weißt du, wenn du dich elend fühlst, danke Gott und sag, danke Herr Jesus, die Elenden werden das Land ererben, den Himmel ererben und werden ihre Freude und großen Frieden haben. Der Gottlose droht dem Gerechten und knirscht mit den Zähnen wieder ihn. Verstehst du? Das sind die Gottlosen. Hör mal, du musst nur gucken, was die hinter verschlossenen Türen über dich reden, wie sie mit den Zähnen knirschen, die Nerven verlieren. Weißt du? Aber der Herr lacht seiner, denn er sieht, dass ein Tag kommen wird für die Gottlosen. Der Herr lacht. Weißt du, das ist dieses So-Leben, nicht dieses Bio-Leben. Dieses Bio-Leben, vergiss es. Das lassen wir alles da. Aber das göttliche Leben, reg dich über den Gottlosen nicht so auf. Weißt du, ich möchte dir Mut machen, reg dich über den Gottlosen nicht so auf. Dieses göttlich gegebene, göttlich geschenkte Leben, dieses himmlische Leben, dieses andere Leben. Reg dich nicht auf. Weißt du, schau den Gottlosen an, wie Spreu, da geht Wind drüber und die sind nicht mehr da. Die Gottlosen ziehen das Schwert und spannen ihren Bogen, dass sie fällen den Elenden und Armen und morden den Frommen. Aber ihr Schwert wird ihr eigenes Herz durchdringen und ihr Bogen wird zerbrochen werden. Nimm doch die Gottlosen nicht so ernst. Wenn du Jesus hast, hast du die Fülle Gottes in deinem Leben. Und dann heißt es weiter, das Wenige, das ein Gerechter hat, ist besser als der Überfluss vieler Gottloser. Das Wenige, das du hast, die paar Knöpfe, da steht das Wenige, das ist besser als was der Gottlose hat. Irgendwann einmal werden wir diese Stelle hier besser erklären, oder ich werde besser erklären. Im Augenblick kann ich über manche Dinge nicht sprechen, aber ich werde eines Tages über manche Dinge sprechen. Weißt du, wenn Gott Gnade schenkt und so weiter, weißt du, lass dich an Jesus genügen. Und mir hat nicht mehr gereicht dieses Bio-Leben. Verstehst du, dieses Erfolg haben, Geld haben, ja, irgendwie beruflich sich zu entwickeln. Ich wollte das göttliche Leben, das andere Leben. Und bin ich dankbar, dass so ein Mann es gewagt hat zu sagen, gerade du brauchst Jesus. Deshalb hab keine Angst, direkt zu sein. Viele Leute haben Angst, direkt zu sein. Oh, dann verprellen wir die Leute. Nein, sei direkt. Das Bio-Leben wird zerstört, ist elendig und tot, das ist das Ende. Aber das Leben, das Jesus uns anbietet, das ist das ewige Leben. Das lebendige Wasser, von dem du nicht mehr Durst hast, wie diese Samariterin. Du musst nur eins mit Jesus werden, dich mit Jesus übereinstimmen, mit Jesus einverstanden sein. Das ist das Geheimnis. Wie nehme ich Jesus auf? Gut, dass du fragst, aber das ist eins. Du musst mit Jesus eingebunden sein, ein Glied an seinem Leibe, er das Haupt. Und wir sind da die Glieder, wir plätschern und machen unser Geschäft. Wir sind Jesus hörig. Weißt du, in Stuttgart predige ich auf der Straße und dann kommt jemand und sagt, du bist Jesus-süchtig. Verstehst du? Also da wird, Mensch, das ist ein ganz tolles Wort. Ich bin Jesus-süchtig. Die sind drogensüchtig, zigarettensüchtig, alkoholsüchtig, medikamentensüchtig und ich bin Jesus-süchtig. Und ich habe mich gefreut und freue mich immer noch kindlich, dass ich Jesus-süchtig sein darf. Aber das ist wahr. Wir sind süchtig. Wenn du einmal auf den Geschmack gekommen bist, du kannst es nicht mehr lassen. Du willst mehr. Wenn du einmal Jesus erlebt hast und den Himmel gesehen hast und die Engel gehört hast, weißt du, dann sagst du, ich will noch mehr davon. Und wo kriege ich noch mehr? Verstehst du? Dann lässt du dich nicht mehr mit der Wassersuppe abspeisen. Dann sagst du, ich muss mehr. Können wir nicht tiefer in die Schrift hineingehen? Können wir nicht tiefer mehr Gott suchen, mehr beten? Wo ist mein Bräutigam? Das war gestern das aus dem Hohen Lied die Sache. Wo ist der? Ich suche ihn nachts, rennt dieses Mädchen barfuß durch die Stadt und sucht seinen Bräutigam oder ihren Bräutigam. Und so geht es uns. Jesus, wo bist du? Von Jesus abhängig, süchtig, Jesus-süchtig. Weißt du, er ist die zentrale Person des ganzen Universums. Alles, was wir haben, was wir sind und was wir haben werden, ist alles durch ihn, für ihn und mit ihm gemacht worden. Deshalb, all die Fülle ist in dir. Wer ihn hat, der hat das Leben. Und wer ihn nicht begriffen hat, hat überhaupt nichts begriffen. Der kann studiert haben, so viel er will, bis der Kopf raucht. Verstehst du, es bringt nichts. Aber wer Jesus hat, der hat alles durchschaut. Der durchschaut, der sieht das Leben, die Bedeutung des Lebens, den Umfang des Lebens. Der hat eigentlich dieses Aha-Erlebnis, diesen Durchbruch in seinem Leben erfahren. Wer eine Beziehung zu Jesus hat, den können selbst die Abgründe, die er jetzt gerade durchmacht oder durch muss, nicht mehr erschüttern. Und der geht und sagt, egal, dann gehen wir einfach übers Wasser weiter. Oder wir fliegen durch die Luft. Oder was weiß ich. Die Abgründe können ihn nicht mehr erschrecken und schockieren. Er hat ein ganz anderes Bewusstsein. Der gläubige Mensch hat eine andere Existenzberechtigung. Der lebt nicht mehr, weil der Staat ihn fördert und weil er vom Staat abhängig ist. Oder von der Gesellschaft, von der Kirche, von der Religion. Nein, der lebt, weil Jesus ihm sein Leben gegeben hat. Ob wir leben oder wir sterben, wir sind des Herrn. Das ist die Botschaft von Paulus. Wir sind des Herrn, ob wir leben oder sterben. Du gehörst Jesus, wenn er in deinem Herzen ist. Sehr wichtig. Weißt du, du hast etwas Unsterbliches in dir. Kein Biomüll. Ja, Aber das ist es. Geh doch auf den Friedhof. Weißt du, die Leute geben Blümchen und Kränze und so weiter. Und nach der Beerdigung hier im Krematorium, ich bin hunderte Mal in diese Friedhöfe gewesen und erlebt, was da passiert. Verstehst du? Da wird der Sarg rausgefahren und die ganzen Blumen kommen auf den Müll. Verstehst du? Und genauso der Mensch kommt auch auf den Müll. Da wird er zum Verbrennen nach Polen gefahren oder nach Dessau damals. Verstehst du? Da wird er entsorgt. Das nennt man Entsorgung dann. Und dann macht man so ein großes Spektakel. Graf Zinzendorf in Herrenhut in der Gemeinde, der hat den Leuten angewiesen, bei uns wird nicht schwarz beerdigt, wir werden in weiß die Leute beerdigen. Unsere Särge sind in weiß und schwarz ist die Farbe vom Teufel, hat er gesagt. Verstehst du? Und dann in weiß. Aber weißt du, wir haben Hoffnung, wir sind lebendig. Und ich werde nicht vergessen, ich habe hier in Ruhleben, im Krematorium, eine Beerdigung gehabt, nicht von Christen. Da war nur das Ehepaar, das das Kind gehört hat, ein Mädchen, das war die einzigen Spießbürger, haben sie gesagt, das sind die Spießbürger. Verstehst du? Und alles andere waren so, ja, ausgeflippte Typen, Satanisten zum Teil. Und die haben gesagt, wir ziehen uns nicht schwarz, die sind alles in Rot und Bunt und Weiß, vor allem Weiß gekommen. Und ich habe so viel Liebe gesehen, wie diese Mädchen, ihre Freundin da, was weiß ich, die beim U-Bahn-Surfen sich das Leben oder es ja falsch gestanden ist oder gelegen ist und starb. Aber wie viel Liebe. Und die anderen, da haben nachher die Eltern gesagt, also so viel Liebe haben wir noch nie bei Menschen gesehen, wie diese komischen Leute, verstehst du, mit bunten Haaren und ausgeflippt und nicht in traditioneller Farbe, sondern in weiß. Und dann haben sie noch eine Gruppe bestellt, also die Freunde aus einer Jazzgruppe, die haben noch bei der Beerdigung schön gespielt, nicht so nimm dann meine Hände, sondern was weiß ich. Ich habe gesagt, ich mache mit. Und draußen war die Polizei. Draußen hat der Polizist dann gesagt, Herr Matudis, machen Sie die Trauerfeier oder nicht? Müssen wir innen drin für Ordnung sorgen? Draußen waren die dann mit der Polizei, ganze Hundertschaft angefahren, denn die wussten, da gibt es Schlägerei, wo diese Leute, diese Rocker mit diesen Ketten und was weiß ich aufstehen. Aber dann jeder zog einen Fingerring, legte auf den Sarg oder eine Kette nahm ab. Verstehst du? Die haben Liebe gezeigt. Weißt du, unsere Freundin. Und du wirst erstaunt sein. Weißt du, was dann passiert? Und die haben andächtig zugehört. Die haben andächtig zugehört. Dass ich danach herauskam, dann hat die Polizei noch gefragt, Herr Matu, das ist alles in Ordnung? Da habe ich gesagt, bestens. Die Beerdigung hat stattgefunden, jetzt müssen Sie nur gucken, dass die Versammlung sich auflöst. Aber was ich sagen wollte, Jesus im Herzen, da fürchtest du dich nicht. Auch wenn Bestien da sind und was weiß ich alles, du gehst in Frieden, du weißt, mein Gott ist mit mir. Ich habe nur davor gebetet, habe gesagt, lieber Heiland, und ich nehme jetzt in deinem Namen die Kontrolle über diese Trauerfeier. Du setzt die Tore, du hältst die Leute ruhig. Und so war es. Und alles, was ihr in Jesu Namen bittet, wird es euch gegeben. Du, die waren wie die Lämmer. Die waren wie verzaubert. Und dass die Eltern nicht mehr gescheckt haben, was da passiert, was da abläuft, was da gespielt wird. Aber wir haben Kraft in Jesu Namen. Verstehst du? Und die Kraft bekommst du erst dann, wenn du sie brauchst. Und weißt du, ich kriege die Kraft nicht. Ich hätte gerne viel mehr Kraft, dass ich im Voraus schon 3 Wochen vorher so richtig angepowert bin. Nein, aber ich kriege die Kraft erst, wenn ich in der Situation drin bin. Und schon einen Fuß drin in der Patsche habe. Verstehst du? Dann kriege ich die göttliche Kraft und die Salbung. Jesus ruft, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet. Was? Verlass dich nicht auf Religion, Parteien oder was weiß ich, die können dir nicht helfen. Wer dir hilft, ist Jesus. Und die Polizei, die wollte unbedingt, die haben gesagt, wir können nicht zulassen, dass sie unter diesen Rabauken die Andacht halten oder die Beerdigung halten. Ich habe gesagt, ich traue zu. Und ich habe anderen Schutz, ich habe nicht gesagt, wen. Aber ich stand unter dem Schutz des Allerhöchsten. Und wohl dem, der unter dem Schirm des Höchsten ist, der fürchtet sich nicht. Weißt du, der ist geborgen. Es ist ein Unterschied, ob du Gott dienst oder nicht. Wer den Sohn Gottes hat, der hat Erlösung, der hat Glauben, der hat Hoffnung, der hat Frieden. Jeder andere Weg ist nur Illusion, Lüge und Zielverfehlung. Jesus ist das einzige Leben, die Wahrheit, das Glück. Und das zeigt der Heilige Geist. Weißt du, ich hätte Polizei genommen in diesem Fall. Aber der Heilige Geist hat gesagt, ich bin bei dir. Verstehst du? Ich bin bei dir. Dieser süße Heilige Geist. Ich bin bei dir. Und wenn der mir sagt, dass er bei mir ist, warum muss ich Angst haben? Das Leben, das Jesus uns gibt. Da war noch was. Weißt du, normalerweise darfst du das sowas nicht machen. Aber ich habe sogar erlaubt, dass sie ihre Hunde noch mitnehmen. In der Beerdigung. Ich habe gesagt, das stört mich nicht. Tiere gehören auch zum Reich Gottes. Verstehst du, die Tiere und die Schäferhunde waren genauso zahm. Verstehst du, die waren genauso zahm. Ich habe die Welt nicht verstanden. Weißt du, das war wie verzaubert, wie ein Zauber, wie eine Glocke. Aber das ist der Herr, Leute. Ich würde das nicht von mir aus machen und werde mich hüten, von mir aus sowas zu machen. Aber wenn der Herr sagt, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Sei getrost. Jesus, das ist, Gott will dir durch Jesus einfach was Großes schenken, zeigen, vermitteln, dass du dich nicht fürchtest. Wie heißt es, Johannes 14, Vers 12 und folgende Verse? Jesus will sich durch dich in dieser Welt verwirklichen. Das war für mich so eine Erfahrung. Oh, ich hab mich eine ganze Weile noch davon gezehrt. Ich habe gesagt, guck mal, das ist der liebe Gott. Auf den kannst du dich verlassen. Und das ist nur eine Situation. Aber hier, Gott will sich durch dich repräsentieren. Ich will noch eine andere Geschichte erzählen, noch zwischendurch ganz schnell. Ich schmuggle Bibel nach Rumänien. Das war 1974, wo ich das erste Mal Bibel nach Rumänien gebracht habe. So, ich komme an der Grenze. Damals war noch Ceausescu an der Macht. Und ja, komme an der Grenze. Und sollen wir die Bibel irgendwo verstecken? Was sollen wir machen mit den Bibeln? Und wir haben einige Bibeln gehabt. Wir wollten den Geschwistern Bibeln bringen. Und wir haben keine Adresse gehabt. Wir haben nur die Anweisung gehabt, von der Bibelgesellschaft dort und dort die Bibeln abzuladen. Und wir kommen an der Grenze, wir beten, machen eine Andacht und dann spricht der Heilige Geist durch eine Prophetie. Ich werde sie mit Blindheit schlagen. Ich habe gesagt, gut, schön, Heiland, das ist wunderbar. Aber wer es glaubt, wird selig. Weißt du, selbst als Pastor, weißt du, wenn der Herr redet, du machst Fragezeichen. Weißt du, das kann Wunschdenken sein. Und wir müssen immer sortieren, ob Weissagung Wunschdenken ist oder Realität. Ich werde sie mit Blindheit schlagen. Ich habe gesagt, lieber Gott, gib mir Gewissheit. Ich will nicht den Bus verlieren, ich will nicht ins Gefängnis landen, ich will die Bibel rüberbringen. Aber wenn es von dir war, wenn du gesagt hast, ich werde sie mit Blindheit schlagen, gib mir Frieden und gib mir Gewissheit. Ich kann es nicht erklären, aber plötzlich habe ich irgendwie Frieden gehabt. Also wenn das wirklich der liebe Gott war und die Person, die die Weissagung brachte, diese Prophetie, diese Schwester, die habe ich gekannt. Das war eine liebe Schwester, einfache Schwester, die mitgefahren ist. Der hat den Heiland lieb gehabt. Ich habe gedacht, die lügt bestimmt nicht und übertreibt nicht und spricht nicht nur Wunsch, Herzensgedanken. Und ich werde sie mit Blindheit schlagen. Komme ich an der Grenze? Alle aussteigen. Alles auspacken. Auch diese Pakete mit der Bibel. Verstehst du, die habe ich gar nicht ausgepackt. Die habe ich hier drin gelassen. Die waren noch verpackt. Ich habe die Bibel nicht irgendwo versteckt. Alles raus. Dann, was haben sie alles dabei? Und ich habe gesagt, wir werden nicht lügen. Wir werden die Wahrheit sagen. Gott segnet nicht, wenn man lügt, wenn man übertreibt oder sonst was. Dann hat jeder seine Bibel genommen und gesagt, wir haben Bibeln dabei. Und dann haben sie genommen, ausgeschüttelt, verstehst du, was so in der Bibel noch drin war? Wir haben Bibeln dabei. Und dann hat jeder seine Bibel wieder gekriegt. Und dann gucken sie, sind immer zu zweit, zwei Zöllner, immer zu zweit kontrolliert. Dann gucken sie im Auto hinten und dann, Paket war noch verpackt, reißt einer auf das Paket und da war die Rückseite zu sehen, Biblia, 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 Biblia. Hab ich gesagt, lieber Gott, jetzt sind wir im Gefängnis. Dann hat er reingeschoben, wir mussten nur für die Medikamente, die wir dabei haben, was bezahlen und so weiter, aber sonst, wir sind über die Grenze. Und du siehst, wenn Gott dabei ist, wenn Gott seinen Finger mit im Spiel hat, dann kannst du gehen, aber du musst Frieden haben. Ob du jetzt ins Krankenhaus gehen sollst oder nicht, musst Frieden darüber haben. Ob du dich operieren lässt oder nicht, du musst Frieden darüber haben. Ob du jetzt die Rechnung zahlst oder nicht, Frieden darüber haben oder das Geschäft machst. Wir müssen Frieden darüber haben. Und deshalb frag den Herrn, frag Jesus. Jesus, was würdest du machen? Ich werde sie mit Blindheit schlagen. Ja, was, da kam mir alles so in den Kopf. Die haben die Tür nicht mehr gefunden beim Lot. Hier, Johannes 14, Vers 12, ich will weitermachen mit meiner Bibel. Wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und er wird noch größere als diese tun. Denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde durch den Sohn. Verstehst? Ihr könnt bitten in meinem Namen. Fang an, in Jesu Namen zu beten, nicht im Namen Jehova oder irgendeinem anderen Gott, El Shaddai, Elohim und so weiter. Das sind alles heidnische Götter. Verstehst du, dass du in Israel irgendwo integriert wurden? Bete im Namen Jesu. Im Namen Jesu, du wirst Wunder erleben. Und was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, sagt der Herr, will ich tun. Du weißt gar nicht, was du in Jesus hast. Und der Teufel versucht dir, diesen Namen Jesus zu versauern, zu versalzen mit irgendeinem anderen Namen. Verstehst du? Mit irgendwelchen hebräischen Namen. Vergiss es, Jesu Name, alles ist fertig. Sei nicht so kompliziert. Und du sollst ihn Jesus nennen. Preis Gott. Und hier redet er über dich und mich, alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen. Das sind wir beide angesprochen hier. Das werde ich tun, sagt der Herr. Und wenn du Jesus in dir hast, jetzt passt auf, jetzt noch ganz schnell ein paar Wahrheiten, ist der Wille Gottes in dir. Da musst du nicht den Willen Gottes suchen. Was ist der Wille Gottes? Der Wille Gottes ist in dir. Der Plan Gottes ist in dir. Und dann begibt sich, dann passiert das. Weißt du, Jesus sagt, ich muss in das sein, was meines Vaters ist. Und Jesus ist jetzt in dir. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Du bist die Wohnung Gottes. Arbeite nicht auf einem fremden Gut, sondern arbeite mit Jesus zusammen und wirke mit ihm zusammen. Und du wirst merken, all diese Begebenheiten, die in deinem Leben passiert, auch wenn sie noch so blöd sind, auch wenn sie noch so komisch sind, nicht so unerklärlich sind, all diese Begebenheiten, warum, wieso, weshalb, frag nicht alles. Herr, dein Wille geschehe, hier auf Erden, wie dort im Himmel. Orientiere dich nur an Jesus. Was würde er tun? Wie würde er reagieren? Und ich werde sie mit Blindheit schlagen. Ich werde nie vergessen. Und wir kommen dann dort an, in Hermannstadt, Sibiu, kommen wir an. Was dort dann, weißt du, da war alles vorbereitet. Da war alles vorbereitet. Weißt du, wenn du Gott, mit Gott zusammenlebst, mit Jesus zusammenlebst, da ist alles vorbereitet. Obwohl da kein Raum in der Herberge war, da war alles vorbereitet. Da kommen wir hin in diese Stadt, nach 17 Stunden Fahrt. Und ganz schnell, da klopft jemand ans Fenster, sind sie aus dem Westen, da sieht man, dass es ein ausländisches Auto ist. Und dergleichen. Und dann sagt er, können Sie nicht zum Frühstück kommen, das war morgen sehr früh, Tee trinken. Ja, wir kommen, wir haben einen Tee getrunken, die haben ein Kreuz gehabt und so ein paar Bilder von Jesus irgendwo an der Wand hängen. Aber naja, dann sagte, wir können nicht hier bleiben, wir müssen weiterfahren. Dann hat er uns woanders hingebracht, dieser Bruder. Und dann sagte, hier ist jemand gekommen von weit her und habt ihr nicht eine Bibel für diesen Mann? Verstehst du, was wir vielleicht dort sind? Der Mann ist heute Nacht gekommen, habt ihr nicht eine Bibel für ihn? Ich konnte nicht sagen, nein, dass wir keine haben. Ich habe gesagt, ja, um was geht's denn? Ja, der hat von Gott einen Auftrag gehabt. Der kommt von ganz hohen aus dem Norden. Und damals gab es die Bibel nicht so. Oder war nur der Priester oder Pfarrer hat die Bibel gehabt. Oder der Prediger. Und er möchte seine eigene Bibel haben. Und dann kam er da. Und wir haben gebetet. Und da habe ich gesagt, kann ich den Bruder sehen? Und dann, als wir dann in das andere Zimmer reinkamen, da beteten sie in Zungen. Und für mich war ein Zeichen, wenn die in Sprachen beten, das sind Pfingstler und so weiter. Und dann habe ich mit angehört und dieses Gebet war es nicht nur Geplapper oder irgendwas, sondern die haben echt im Heiligen Geist gebetet. Echt. Ich habe Gänsehaut gekriegt. Verstehst du? Ich kenne solche Pfingstlergebete und solche Pfingstlergebete, aber das war so echt. Und dann habe ich gesagt, Bruder, kommst mit raus zu mir? Und dann habe ich ihm eine Bibel gegeben, zuerst mal gezeigt, ist das die Bibel, die du so eine suchst? Sagt er, ja. Dann habe ich gesagt, hier habe ich einen Karton, nimm und verschwinde. Der geht noch zuerst zu seinen Geschwistern rein, legt es hin, kniet sich hin und weint. Lieber Gott, ich habe um eine Bibel gebeten und ich habe einen ganzen Karton gekriegt. Und ist sofort abgefahren und wir sind auch weitergefahren, denn es war alles geheim. Weißt du, verborgen, das durfte ja niemand spitz kriegen, damals diese Sikuriatis. So, aber so ist Gott. Ich werde sie mit Blindheit schlagen. Ich werde euch recht führen. Ich werde alles gut machen. Das ist der liebe Gott. Aber du musst einfach mit ihm mitgehen. Auf Jesus hören. Und wir müssen lernen zu unterscheiden unsere Wünsche und Gottes Wünsche. Wir müssen lernen zu unterscheiden meine Gedanken und seine Gedanken. Wir müssen unterscheiden seine Wege und meine Wege. Die sind total differenziert. Unterschiedlich. Mein Verhalten und Gottes Verhalten. Ich muss lernen, mein Fleisch und Gottes Fleisch. Das sagst du bitte? Ja. Viele Christen sind fromme Mixer. Weißt du, die bringen alles durcheinander. Gottes Sache und ihre Sache oder Weltsache bringen alles durcheinander. Unser Leben muss nach den Maßstäben Gottes ausgerichtet sein. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Der hat das Leben. Wir müssen aufhören, andere zu kopieren. Wir müssen Jesus als unser Vorbild nehmen. Nicht den Pastor, nicht den Evangelisten oder sonst was, den Heiligen. Wir müssen nach der Norm Gottes leben, Brüder und Schwestern. Und das ist das normale Christenleben, nach der Norm Gottes. Bitte den Heiligen Geist, dass er dich so lenkt, dass du im Willen Gottes bist und dass du nur handelst, wenn Gott es sagt zu handeln. Und so zu handelst und so handelst, wie er das gesagt hat. Schau dir Jesus an. Was tat er? Er hat die Dämonen kontrolliert, diese unreinen Geister. Hals, Maul! Ja, das hat er gesagt. Sei still! Weißt du, du musst nicht die Dämonen immer reden lassen. Gib dann den Watschen und fertig. Und dann guckt er, wie bitte? Ja. Weißt du, der Herr Jesus ließ sich nicht alles bieten und alles gefallen. Du denkst, der Heiland hat ja keine Fliege was getan. Nee, der hat schon mehrere Sachen getan. Der hat Wetter gestoppt, wo die Teufel da Unwetter gebracht haben. Er hat die Kontrolle gehabt über Krankheit, über Tod, über Gefühle, über die Stimmungen. Treibt die Frauen da raus, diese Klageweiber. Weißt du, er hat es mit dem Wort Gottes kontrolliert. Er untertrieb die Dämonen mit dem Wort aus. Mit seinem Wort, seinem Machtwort. Und das, was Gott meinte, das sagte er. Und Jesus ist nachahmenswert. Er ist der Beste, den du kopieren darfst und kannst. Er hat ein faszinierendes Leben geführt. Und dieses Leben soll dein Leben sein, nicht dieses Bio-Leben. Dein Leben. Weise Menschen finden Jesus und werden aufmerksam auf Jesus. Und Jesus sucht Nachfolger und nicht Nachahmer. Wer mir nachfolgt, weißt du, das nicht nur nachahmen, verstehst du, wie die Zauberer da, die Söhne des Käfers. Nein, er sucht Nachfolger, keine Nachahmer. Deshalb schau Jesus an und lass Jesus in dir innerlich wachsen und gedeihen. Jesus ist genug. Fang an, ihm zu vertrauen, dich von ihm führen und leiden zu lassen. Geh zu ihm in die Schule. Wie heißt es im Psalm 73, ganz schnell noch, Vers 25. Wenn ich dich nur habe, frage ich nichts mehr nach Himmel und Erde. Wenn ich dich nur habe. Und dann weiter. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, sterbe und krank werde und was weiß ich, so bist du doch mein Gott alle Zeit und meines Herzens Trost und mein Teil. Und dann Philipper Kapitel 3, Vers 7 und folgende Verse. Aber was mir Gewinn war, sagt Paulus, das habe ich jetzt um Christi willen für Schaden erachtet. Ich will nur Christus gewinnen. Das muss dein Motiv sein. Nur Christus gewinnen, nur Christus dienen. Ja, ich achte es alles noch für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn. Er ist meine Gerechtigkeit und ich möchte ihn noch erkennen und so weiter. Nicht, dass ich schon alles erkannt hätte. Glaub doch nicht dem Spuk, du hast alles schon erkannt. Du bist noch ganz weit weg. Und ich bin ergriffen, sagt Paulus, aber ich habe es noch nicht alles erkannt. Ich jage nach dem vorgestreckten Ziel. Jesus macht dein Leben reich. Und in 1. Korinther 1, Vers 30 sagt er, Jesus ist von Gott für uns gemacht zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Also in diesem Paket ist alles drin. Du kannst alles rausholen, was du brauchst gerade. Kolosser 2, Vers 9. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Kannst du es vorstellen? Die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Geh nach Hause, leg dich ins Bett und lass dich überschütten von der Gottheit Jesu. Ja, erlebe die Herrlichkeit Gottes. Unser Original ist im Himmel. Unsere Heimat ist im Himmel. Weißt du, dort ist Jesus. Und ich sage dir, wenn du Probleme hast, lass dich von der Herrlichkeit Gottes überschütten. Und einfach, da kommt eine Wolke und nimmt dich plötzlich weg. Ich sage dir, du fliegst. Du fliegst davon und dann kommst du wieder zurück in dein Bett und deine Probleme sind gelöst. Deine Krankheit ist geheilt. Deine Situation hat sich verändert. In Jesus wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Kapier. Lass es zergehen. Weißt du, du musst nur die Zustimmung geben. Ja, Herr. Amen. So ist es. So ist es. Jesus ist das Haupt und du bist das Glied. Und du schließt dich dieser ganzen Fülle an, diesem göttlichen Kreislauf, in ihm. Wenn du in Jesus bist, bist du ein Vollendeter, auch wenn du ein Stümpler bist. Bist ein Vollendeter, ein Vollkommener, ein Heiliger, ein Gerechter. Wenn du in Jesus bist, Da musst du nicht, ja, ich muss mich noch verbessern, bei mir muss noch einiges sich verändern. Nein, du bist eine neue Schöpfung. Verstehst du? Eine neue Schöpfung. Durch den Heiligen Geist sind wir versiegelt. Und der Teufel hat keinen Zugriff auf dein Leben, keine Rechte mehr. Warum? Dieser Jesus in dir ist versiegelt. Nicht, dass du versiegelt bist, sondern dieser Jesus in dir. Dass der Teufel an ihn nicht rankommt. Dieser Jesus, taste ihn nicht an, diese Seele. Weißt du, deshalb auch verstehe ich auch die Zungensprache. Das ist etwas Verschlüsseltes. Das versteht der Teufel nicht. Kriegt den Mund nicht mehr zu. Was redet denn da? Aber das muss echt sein. Das muss aus dem Herzen kommen. Durch Jesus hast du Zugang zum Allmächtigen. Zum Vater. Du siehst Jesus, den Himmel offen. Ist so wichtig. Matthäus 13, Vers 44 noch. In dem Gleichnis vom Schatz im Acker, da hat Jesus nicht nur den Schatz gekauft, sondern den ganzen Acker, verstehst du? Und das ist nämlich, was der Herr Jesus getan hat. Nicht nur, dass er dich erlöst hat, sondern den ganzen Acker, dein ganzes Umfeld, dein ganzes Haus, deine ganze Familie, deine ganze Sippe, das ganze Feld. Und da dieser Klumpen, der wird da rausgeholt. Und wem der Boden gehört, dem gehört auch der Schatz. Und Jesus hat nicht nur den Schatz, in der Bibel lesen wir, er hat den Schatz gekauft. Nein, er hat auch den ganzen Acker gekauft. Lies mal genauer hin. Pass auf, das ganze Umfeld, dein Geschäft, dein Alltag, dein Umfeld. In seiner Erniedrigung, in seinem Tod, hat er das Anrecht über dich erworben, und zwar absolut. Und jetzt besitzt er dich. Du bist erlöst, bist sein Schatz. Halleluja. Seine Perle. Ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Lass dir Jesus genügen einfach. Werde nicht so kompliziert und religiös. Ja, wir müssen noch mehr beten. Nein, lass Jesus reden. Jesus arbeitet an dir. Hör auf Jesus, auf seine Stimme. Römer Kapitel 8, Vers 31. Ist Gott für uns? Ist Jesus für uns? Wer kann gegen uns sein? Das ist die Lösung, das Patent für dein Leben. Durch seinen eigenen Sohn hat er seinen eigenen Sohn nicht verschont. Wie sollte er mit ihm uns nicht alles schenken? Die wird alles geschenkt, alle größten Verheißungen gegeben. Vers 33. Wer kann noch die Auserwählten Gottes beschuldigen? Weißt du, du bist immun gegen den ganzen Dreck des Teufels. Bist immun. Wer will dich verdammen? Christus ist hier, der gerecht macht, der gestorben ist für uns. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes oder Christi? Trübsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Not, Blöße, Gefahr, Schwert, nichts. Du hast alles in Jesus. Kapierst du? Verstehst du? Von der Maisch? Verstehst du? Was? Verstehst du diese Geheimnisse Gottes? In Jesus sind wir wie in einem Bunker. So todsicher. Wenn Jesus in dir ist, hast du eine andere Natur, diese göttliche Natur in dir. Verstehe diese ganze Tragweite, was dein Leben wirklich ausmacht. Du hast den alten Menschen ausgezogen. Ja. Wenn du Jesus angenommen hast, hast du den alten Menschen ausgezogen. Kannst du Amen sagen? Bist du einverstanden? Der alte Mensch ist nicht mehr da. Du hast jetzt Jesus angezogen und du bist abgeschnitten von dem alten Menschen. Du bist in der Welt, aber du bist nicht mehr von der Welt. Den alten Menschen gibt es nicht. Was es noch gibt, ist mein Fleisch. Verstehst? Und ich habe mit meinem Fleisch noch zu tun. Und dieses, mein Fleisch muss erfüllt werden vom Geist Jesu. Aber ich habe den alten Menschen ausgezogen. So wie die Raupe, die hat abgelegt, sich verpuppt zu einem Kokon und jetzt wird der Schmetterling. Die Bibel sagt, und haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Siehe, was Jesus aus dir gemacht hat, du bist der Sünde gestorben. Die Sünde hat keine Macht mehr über dein Leben, nur nebenbei. Sie hat keinen Anspruch über dein Leben. Weißt du, der alte Mensch wurde am Kreuz gerichtet. Jesus ist dort festgenagelt worden. Dort ist die Sünde gestorben. Das Urteil wurde gesprochen. Und du musst jetzt nur noch das Urteil in deinem Leben übersetzen und übertragen und sagen, so ist es. Das ist es, was dort passiert ist. Die gesegnete, erlöste Stellung muss in deinem Leben jetzt nur noch verwirklicht werden. Jetzt bist du eine neue Schöpfung. Mein Fleisch, und das ist mein Inneres, muss jetzt das Kreuz verarbeiten. Mein Inneres. Der alte Mensch, den gibt es nicht mehr. Und wenn Leute noch mit diesen alten Gewohnheiten, alten Dingen kommen, die haben die Erlösung nicht verstanden. Die müssten mal in die Evangelisation gehen, wo man evangelisiert, wo man Menschen zu Jesus bringt und sagt, leg alles ab, zieh aus. Und Fang an, nach diesem göttlichen Ideal zu leben. Jesus ist ausreichend für dich und mich, um selig zu werden, um ja, in das ewige Leben einzugehen. Er reicht uns aus. Er reicht uns aus, um Gott zu erreichen, um auf Gottes Stimme zu hören. Er reicht uns aus, um Gott zu dienen und Gottes Werke zu tun, und sogar noch größere als diese. Halt dich an dem Gesegneten und du wirst gesegnet bleiben. All die Fülle ist in dir. Halleluja. All die Fülle ist in dir. So hat es Gott beschlossen, Kolosser 1, Vers 19, dass du diese Fülle ergreifst, erfasst, verwirklichst. Gottes Brunnen haben Wasser, die Fülle. Du darfst schöpfen und schöpfen und schöpfen. Das geht nicht mehr aus. Du erlebst die Gnade Gottes. Gottes Fülle, die hast du, die ist da. Die musst du nur genießen. Psalm 16, nur ganz schnell ein paar Worte. 16, Vers 11. Vor dir ist Freude, die Fülle. Die Freude ist da, du musst nur anfangen zu lachen. Einfach dich zu öffnen, dich das zu tun. Der Friede ist da. Du musst dich nur outen. Jeremia Kapitel 31, Vers 14. Mein Volk soll meiner Gaben die Fülle haben. Nicht, oh, bitte bete für mich. Nein, du hast es. Wenn du den König, den Prinzen hast, dann hast du alles, was der Prinz hat, was der König besitzt. Das ist deins. Und der Vater sagt, was meins ist, das ist auch deins. Joel Kapitel 2, Vers 19. Sie sollen Getreide, Most und Öl die Fülle haben. Das ist natürlich irdischer Segen hier gemeint, aber auch, du kannst aufs Geistliche übertragen. Die Freude. Malachi Kapitel 3, Vers 10. Der Herr sagt, ich will Segen, die Fülle herabschütten. Nicht nur so ein paar Tropfen der Gnade oder ein paar Regentropfen. Nein, die Fülle. Bring den Zehnten ganz in sein Haus und so weiter. Und ich will die Fenster des Himmels auftun. Und die Herrlichkeit Gottes wird über dein Leben aufgehen. Beteilige Gott an deinem Leben. Wer den Sohn Gottes hat, der hat, jetzt pass auf, ein erfülltes Leben, ein spannendes Leben, ein interessantes Leben, ein dynamisches Leben, ein progressives Leben. Weißt du, was das heißt? Das wächst immer weiter und nimmt mehr und mehr alle Dimensionen ein. Wer Jesus hat, der hat die ganze Fülle. Entdecke den Reichtum Jesu. Und Gott will, dass wir diesen Reichtum entdecken. Geh nach Hause und wir singen ein paar Mal diesen Chorus. All die Fülle ist in dir. Wir singen ein paar Mal, nicht nur einmal, vielleicht fünfmal. Nein, siebenmal ist die göttliche Zahl. Siebenmal, Bruder. Wir werden singen. All die Fülle ist in dir. Weißt du, und aus dieser Fülle haben wir genommen, schreibt Johannes in seinem Evangelium, Kapitel 1, Vers 16. Und aus seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade, Gnade um Gnade, Gnade um Gnade. Verstehst du, was das alles ist? Gnade. Wir brauchen in allen diesen Lebensbereichen Gnade. In der Gesundheit brauchen wir Gnade, in Finanzen brauchen wir Gnade, in der Arbeit, in der Erlösung, in den Beziehungen, wir brauchen Gnade. Und aus dieser Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Halleluja. Lass uns aufstehen und lass uns ein paar Mal singen, wenigstens ein paar Mal.